Also, wir fangen an mit Nummer 1. Wie gesagt, es war sehr ermutigend für uns überhaupt, die Vielzahl der Fragen zu sehen, weil daran wirklich deutlich wurde, nicht nur, dass großes Interesse in der Breite da ist, sondern auch in der Tiefe. Es war wirklich erstaunlich, wie viele sehr spezifische Fragen kamen. Und ich glaube, das kann ich jetzt schon sagen, also auch für euch beide doch sehr ermutigend, dass ihr den Eindruck hattet, dass wirklich, ja, mitstudiert wurde. Und das ist ja gerade auch der Sinn der Bibeltage, dass wir da mal ein bisschen noch mehr in die Tiefe arbeiten, als es an so einem Sonntagsgottesdienst möglich wäre.
Genau. Und wir können einiges von dem, auch was an Fragen gekommen ist, in die Vorbereitung der nächsten Bibeltage dann mit hineinnehmen. Von daher ist das jetzt so ein Work in Progress, an dem wir gemeinsam arbeiten. Und manches von dem, was gefragt wurde, wird dann auch wieder auftauchen in den kommenden Bibelarbeiten, denke ich.
Also Motivation, sich anzumelden zu den nächsten Bibeltagen. Damit gehen wir gleich in die erste Frage rein. An dich, lieber Eberhard. Offenbarung 3, Vers 10. Die Treuen werden aus der Stunde der Versuchung errettet. Die Frage lautet, wieso steht aus, wenn wir nicht hineinkommen? Ist die Stunde der Versuchung die große Trübsal und können sich in dieser Zeit dann also überhaupt noch Menschen bekehren?
Die letzte Frage gleich vorneweg. Ja, es können sich Menschen in der großen Trübsal bekehren. In Offenbarung 7 lesen wir von der Schar, die mit weißen Kleidern da sind. Und ich kürze es jetzt ab, da wird die Frage gestellt, wer sind diese? Und wenn diese die Gläubigen der Gemeinde wären, dann wüssten die, wer diese sind. Also das sind Bekehrte aus der Trübsal, die durch die Drangsal, durch die Schwierigkeiten zum Glauben kommen. Die haben gehört, dass es mal eine BEG Hannover gab, die wurde entrückt, also mit viel Fantasie jetzt, und dann stürmen sie das Gebäude und holen sich schnell Bibel und sagen, Mensch, jetzt haben die das doch ernst gemeint und das ist wahr. Also da kommen Menschen zum Glauben, um es kurz zu machen. Und
kein so. Mensch ist mehr da, ne? Wie man fragen kann.
Ja, ist keiner mehr da. Man muss dann die Bibel lesen, dann wird die Bibel auch wieder ganz aktuell. Und jetzt Offenbarung 3, Vers 10. Es ist korrekt, dass in meiner Gliederung das nicht so wiedergegeben wurde, wie man es eigentlich in meiner Auslegung gemäß ja hätte schreiben müssen. Das werde ich auch korrigieren, dann ist es eindeutiger. Kapitel 3, Vers 10, Offenbarung. Dort heißt es, also auch in der Elberfelder, weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Aber es muss tatsächlich vom Griechischen so heißen, also vor, also gar nicht erst hineinkommen in die Versuchung. Das ist eigentlich die Bedeutung. Dass also die Entrückung auf keinen Fall irgendwo in der Trübsal ist, in dieser Stunde der Versuchung, sondern die Entrückung vorher stattfindet, bevor also diese Stunde der Versuchung kommt. Das ist die Bedeutung. Und das wird auch gestützt durch das griechische Wort. Da kann Wolfgang ein bisschen mehr dazu sagen. Wolfgang ist Vogel. Aber soweit soll es genügen. Es gibt also verschiedene Übersetzungen, die einfach sagen aus oder vor. Aber die richtige Aussage ist ganz klar. Also hier vor, man kommt gar nicht rein.
Genau, ich kann das nur bestätigen ich habe noch eine weitere Stelle gefunden, die das auch unterstreicht, was Eberhard Dahm gesagt hat, nämlich Johannes 17, Vers 15. Da sagt Jesus, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Und da steht auch wieder Eck. Ja. Und das heißt, Jesus sagt, ich bitte dich gerade nicht, dass du sie rausnimmst aus der Welt. Und da ist es die gleiche Bedeutung wieder. So wie er an der anderen Stelle in Offenbarung 3,10 sagt, halte sie raus und hier nehme sie nicht raus aus der Welt. Da geht es wirklich um ein Getrenntsein von und nicht um ein Hindurchgeleiten durch. Also es ist doch ziemlich deutlich vom Befund der Präposition her.
Super. Dann zur nächsten Frage, und zwar, wo steht in der Bibel, dass die Entrückung der Gemeinde jederzeit stattfinden kann?
Also, an wen geht das an? An mich, ja. Gut, ich denke, das geht aus zwei Dingen hervor. Einmal aus dieser ständigen Aufforderung, bereit zu sein, wachsam zu sein. Es kann jederzeit geschehen. Also wie der Jesus oft sagt in Lukas 12 zum Beispiel, darum wachet, denn ihr wisst nicht, welche Stunde euer Herr kommen wird. Da wird diese ständige Wachsamkeitsbereitschaft gemacht. Wir haben das ja sogar auch am Ende der Offenbarung. Ne? Siehe, ich komme bald, steht dort. Pass auf und sei bereit. Und lass dich von nichts und niemandem davon abhalten, denn der Herr kann schnell kommen. Und dann ist ein weiterer Punkt der, dass es kein großes heilsgeschichtliches Ereignis mehr gibt, was sozusagen von Gottes Heilsplan her kommen müsste vor der Entrückung. Und von daher ist jetzt gewissermaßen im heilsgeschichtlichen Kalender, wie manche sagen, die Entrückung quasi der nächste wichtige Termin. Und der kann jederzeit eintreten. Und es gibt da einen richtigen Begriff dafür, die Imminenz. So wird das in der theologischen Diskussion genannt. Also die Unmittelbarkeit, die jederzeitige Möglichkeit des Eintretens. Und von daher könnte man noch ein paar weitere Stellen jetzt nennen, die dieses seid bereit, seid wach, er kann jederzeit kommen, um euch zu holen.
Ja. Ja, der Herr kommt wie ein Dieb in der Nacht.
Ja, genau.
Oder wenn der Herr Jesus sagt, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Okay, warum ist das verknüpft? Weil das Kommen für die Gemeinde die Entrückung ist. Und dann kommt das Preisgericht. Also der Richterstuhl Christi ist identisch mit dem Preisgericht.
Genau.
Belohnung.
Und noch zwei weitere Argumente dafür. Paulus selber hoffte ja, nicht entkleidet, sondern überkleidet zu werden. Und den Thessalonichern, die sich geweigert haben zu arbeiten, weil sie gesagt haben, jetzt kommt die Entrückung sowieso, denen wurde vorgeworfen, dass sie faul sind, aber nicht, dass sie unlogisch seien, dass jetzt noch vorher das und das passieren müsste.
Genau, und ich habe auch noch eine Stelle gefunden, Hebräer 10, Vers 37, denn nur an noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll und wird nicht lange ausbleiben. Also auch diese Bereitschaft, diese Imminenz.
Und das ist ein ganz gutes Beispiel vielleicht so auf der methodischen Metaebene, dass man sagen muss, dass viele der einzelnen Aussagen in der Offenbarung, wenn man sie in den Kontext dieser anderen Stellen setzt, genau, umso deutlicher werden. Und dann ist es nicht so, dass man sagt, man hat jetzt diesen einen ganz klaren dogmatischen Satz, aber wenn man die Vielzahl der Beobachtung, der exegetischen Beobachtung zusammenführt, dann gibt es doch einen sehr starken Befund dafür, dass es so verstanden werden sollte im Gesamtkontext der Schrift. Aber wie schon häufiger gesagt, natürlich liegt die Schwierigkeit eben gerade darin, dass in der Offenbarung aufgrund des Genres, dass es Offenbarung ist, dass es eine Vision ist, die Johannes so weitergibt, wie er sie empfangen hat, eben nicht immer eins zu eins die Deutung dabei ist. Und deshalb muss man quasi sich diese unterstützenden Beweise holen Hinweise aus dem anderen Befund der Schrift und dann selber eine Deutung dieser Vision versuchen. Und da bleibt immer so ein gewisser Restspielraum. Gut, dann zu Nummer 3. Lieber Eberhard, an dich. Was ist gemeint mit der Aufforderung an die Gemeinde in Laodicea, entweder heiß oder kalt zu sein? Es gäbe Ausleger, die sagen, dass heiß bedeutet, wirklich gläubig und kalt eben nicht gläubig zu sein.
Also ich tendiere dazu zu sagen, die Gemeinde wird als gläubige Gemeinde, als Gemeinde Jesu angesprochen, denn das sind die Gemeinden Jesu und er wandelt inmitten. Aber der Zustand ist so, dass man vielleicht auch annehmen kann, dass einige hineingekommen sind als Mitglieder und gar nicht gläubig sind. Das wissen wir nicht, aber Gott spricht oder Jesus spricht zu seiner Gemeinde als seiner Gemeinde, also die Zugehörigkeit zu ihm hat. Und er wirbt ja um diese nicht im Sinne der puren Evangelisation und sagt, ihr glaubt gar nichts und ihr habt keinen Bezug zu mir. Also da würde ich den Kontext auch in den 7 Sendschreiben so sehen und nicht ausschließen, dass der ein oder andere vielleicht auch wirklich nicht gläubig ist, wie das ja ich immer wieder erlebe. Ich kann mich an meine Bibelschulzeit erinnern, da kam ein Team zurück aus einer Einsatzwoche und berichteten, dass ein Gemeindeältester sich bekehrt hat. Dem ist es wie Schuppen von den Augen gefallen, dass er gar nicht gläubig war. Also es gibt allerhand. Von daher muss man aufpassen, das zu schwarz-weiß zu malen. Das Leben ist manchmal spannender, als wir uns das wünschen, auch in der Hinsicht und gruselig manchmal und voller Überraschungen. Aber natürlich der kalte Zustand und das Heiße ist ein Zustand, ich meine, die Gemeinde war lau, ja, und lau ist in der Regel das, was von der Hitze her abkühlt nach unten, von der Temperatur sinkt. Und von daher würde ich sagen, es sind einst brennende Christen, einst eine brennende Gemeinde, die wirklich für den Herrn auch da war, aber es hat einfach nachgelassen. Und ich glaube, das können wir alle, dass so etwas passieren kann, aber diesen Missstand will Jesus beheben in seiner Liebe, ja.
An dieser Stelle kann ich einen anderen Bibeltagsreferenten zitieren, der heute nicht hier ist, Johannes Flaum. Der hat immer gesagt, Fangfrage zu Laodicea. Woher wissen wir, dass wir Laodicea seien, wenn wir denken, wir wären Philadelphia? So, das kann man ja vielleicht versuchen dann anzuwenden. Danke für die Antwort. Dann kommen wir zu der nächsten Frage, die auch etwas komplexer ist. aber die in dieser Formulierung oder ähnlichen mehrfach kam. Es geht um die Unterscheidung zwischen der Trübsalzeit und der Entrückung und auch den Bezug zu 2. Thessalonicher 2. Und die Frage lautet so, wenn der Herr erst wiederkommen kann, wenn der Antichrist vorher offenbart worden ist, wie in Thessalonicher beschrieben, dann ist das entgegengerückt werden doch erst nach der Trübsalzeit. So lautet die Frage.
Genau.
Bitte an dich.
Dankeschön. Das Problem dieser These, die häufiger aufgebracht wird, ist die Voraussetzung, dass 2. Thessalonicher 2 von der Entrückung spreche und sagen würde, der Antichrist müsse gewissermaßen vorher kommen. Das liegt an einer Formulierung, die man missverstehen kann. Ich will versuchen, das ganz kurz aufzulösen. 2. Thessalonicher 2, da redet Paulus über eine Parole, die aufgekommen war, dass Leute gesagt haben, das ist schon alles gelaufen, die Wiederkunft Christi ist schon geschehen. Und wer jetzt nicht dabei ist, ja, Pech gehabt, ne? Also dann ist alles vorbei. Und darauf reagiert Paulus, dass Leute sagen, im Grunde um die Wiederkunft ist schon geschehen. Ihr seid zu spät dran. Und dann fängt er so an. Und das kann man schnell mal missverstehen. Da sagt Paulus, was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere Vereinigung mit ihm. Da sagt er also, was die Wiederkunft betrifft. Und in diesem ganzen Zusammenhang gehört ja auch noch unsere Vereinigung mit ihm. Also da kommen schon mal diese beiden Zusammenhänge vor. Jesus kommt wieder. Und die Gemeinde wird mit ihm verbunden. Und das sind höchstwahrscheinlich zwei unterschiedliche Ereignisse. Das können Sie auch in meinem Artikel so ein bisschen nachlesen. Ein paar. Und worüber redet Paulus dann im Weiteren? Da muss man genau hingucken. Paulus redet im Weiteren. Der sagt also, dieser ganze Komplex Wiederkunft und Entrückung, da machen Sie euch Not durch diese Parole. Und dann thematisiert Paulus aber im Folgenden die Wiederkunft Jesu. Und über die Wiederkunft Jesu sagt er so, passt auf, es kann noch gar nicht passiert sein, ihr könnt noch gar nicht zu spät dran sein, weil der Tag des Herrn noch nicht gewesen ist. Denn wenn der gewesen sein sollte, hätte erst der Antichrist kommen müssen, das entfaltet er dann, und dann hätte die Wiederkunft Jesu kommen müssen. Aber das ist beides offensichtlich noch nicht geschehen. Also Paulus wehrt hier diese Angstparole ab, da sei alles schon gelaufen. Und deswegen sagt er, nein, es müsste ja vor der Wiederkunft der Antichrist kommen, das stimmt ja auch. Und dann aber, das ist noch nicht gewesen, wenn er aber kommen wird, dann wird Christus wiederkommen und ihn endgültig entmachten. Und dann spricht er erst wieder über die Situation der Christen. Also Paulus beantwortet hier die Frage, wann Jesus wiederkommt, und nicht die Frage, wann die Gemeinde entrückt ist. Das sind zwei verschiedene Ereignisse. Und das löst es dann auf. Es gibt eine Theorie, die sagt, dass die Wiederkunft Jesu und die Entrückung zusammenfallen. Das halte ich aufgrund des Befundes nicht für wahrscheinlich. Wie gesagt, Entrückungsszenarien, da finden Sie das alles dargestellt. Und dann wäre es so, wenn die Entrückung mit der Wiederkunft zusammenfiele, dann müsste vorher der Antichrist erscheinen.
Und wie ist jetzt, um es nochmal umzudrehen, Expositivo, wie also ist eure Überzeugung, wie ist, ganz kurz zusammengefasst
ist es so, dass die Zeit am Ende der Zeit der Gemeinde, bevor die große Trübsal losgeht, wird die Gemeinde entrückt zum Herrn. Ist dann beim Herrn, und während der Zeit, wo die Gemeinde beim Herrn ist, da kommt dann das, was in der Zeit das Gericht über die Christen, also das Preisgericht, Hochzeit des Lammes, wie dann die Offenbarung das nennt, also die endgültige Vereinigung Christi mit seiner Gemeinde. Und während dieser Zeit laufen hier die 7 Jahre auf der Erde. Und wenn diese 7 Jahre vorbei ist, kommt die Gemeinde mit Christus gewissermaßen wieder zurück. Dann kommt die große Schlacht von Armageddon, dann wird der Antichrist endgültig erledigt und dann führt Christus sein tausendjähriges Reich herbei. Das ist sozusagen die klassische prämillennialistische Position.
Jawohl.
Ne? Genau. Und wenn Benedikt Peters hier sitzt, würde er auch sagen, jawohl. Und Johnny MacArthur würde auch sagen, jawohl, genau.
Der hat dazu auch noch ein anderes interessantes Argument genannt. Er hat gesagt, wenn das beides zusammenfiele, also die Entrückung und die Wiederkunft, dann wäre das ja so, die Gemeinde würde mit Christus entrückt, um ganz schnell mit ihm wiederzukommen.
Genau.
Ja?
Genau.
Also,
ja, so wäre es.
Deshalb ist es eigentlich auch sehr sinnvoll, dass zwischen dem Gemeinde entrückt die Trübsalzeit liegt und am Ende der Trübsalzeit dann Christus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit mit der Gemeinde.
Genau.
Also kann man, manchmal kann man Theologie doch auch versuchen, etwas bildhafter zu erklären. Und so. Andere gute Überleitung zu der nächsten Frage, wie ich finde, nämlich auch bildhafte Frage. Wird es einen dritten Tempel geben? Achtung, oder ist das nur ein Bild für etwas? Bitte.
Ja, also es ist klar aus der Schrift, dass der Antichrist ja ein Gräuel der Verwüstung aufstellen wird im Tempel. Und bis jetzt kann er das nicht. Er müsste die Moschee da in Jerusalem nehmen und das würde nicht funktionieren. Also wir dürfen gespannt sein. Die orthodoxen Juden sind bereit. Also man liest das an verschiedenen, in verschiedenen Quellen. Ich habe das schon bei Joachim Langhammer vor 30 Jahren gelesen in seinen Mitteilungen, dass die Juden bereits eine Art Fertigbautempel hatten. Also die sind da mit Sicherheit, so wie wir Juden kennen, Israel kennen, die Orthodoxen bereit.
Und das wird nicht so lange dauern wie mit dem Berliner Flughafen.
Ja, genau. Also ich will das nicht behaupten, aber mich würde es nicht überraschen, wenn die innerhalb von 2-3 Tagen das Ding komplett stehen haben. Ne? Also weiß ich nicht, aber die Juden kriegen ja manches hin, was andere gar nicht hinbekommen. Also die Pläne aus der Sicht der orthodoxen Juden ist auf jeden Fall, die wollen einen Tempel. Jetzt hat sogar die amerikanische Politik hier, ich weiß nicht, Hegseth, der Außenminister hat das sogar erwähnt, ja, wäre nicht schlecht, da einen Tempel zu haben. Das ist natürlich auch so ein bisschen ein provokantes Spiel. Aber es muss einen Tempel geben, damit ja Thessaloniki auch ja, sich erfüllt, 2. Thessaloniki und andere Stellen. Auch Daniel Kapitel 9, die 7. Jahrwoche, wird ja da, Jesus bezieht sich ja darauf, gerade dann in der Mitte davon geprägt sein, dass der Gräuel der Verwüstung dort ist, also ein Standbild, eine Verehrung eines falschen Gottes stattfinden wird. Also es muss einen Tempel geben, einen dritten, und das nehmen wir so zur Kenntnis. Da war noch ein Teil, andere Frage.
Damit zusammenhängt, ob das Gräuelbild nur eine antichristliche Ideologie ist. Aber das hängt ja miteinander zusammen.
Ja, also wir wissen nicht, ob der Antichrist erwartet, dass man ihn anbetet, persönlich, dass er da sich auf den Thron setzt oder was auch immer. Natürlich ist das absolut antichristlich und das ist eine Ideologie. Wie es sich dann da genau darstellt oder wie das der Antichrist realisieren wird, müssen wir abwarten. Aber es ist einfach gotteslästerlich und verunehrt eben Gott, und das wird entsprechend von Christus ja auch so quittiert, dass er ihn vernichtet mit dem Hauch seines Mundes.
Also ich würde wagen zu behaupten, ohne jetzt eine extensive Studie gemacht zu haben, dass die Frage, ob man davon ausgeht, ist der dritte Tempel quasi ein Bild für irgendetwas oder ist er ein reales Gebäude, sehr eng damit zusammenhängt, welche grundsätzliche Sicht hat man auf die Offenbarung, welche Hermeneutik wendet man an? Wenn man den Literalsinn anwendet, also sagt, wir verstehen es grundsätzlich, alles, was da so drin steht, so wie es offensichtlich gemeint ist, dann gibt es eigentlich wenig Gründe davon auszugehen, dass es keinen dritten Tempel geben sollte, weil es einfach drin steht. Und das ist eben so die Schwierigkeit bei der ganzen, das sehen wir ja auch bei der Ersatztheologie, wo dann an manchen Stellen Israel für die Gemeinde steht, an anderen wieder nicht. Also meine Frage wäre zum Beispiel, was ist mit den ganzen Landverheißungen für Israel? Gehen die auch auf die Gemeinde über?
Warum? In der Ersatztheologie ja, in der Bibel nicht.
Genau, in der Ersatztheologie, und da wollte ich gerade sagen, warum haben wir dann so lange suchen müssen, bis wir unser Stück Land bekommen haben, ne, wenn diese Dinge übergehen? Das heißt, es wird dann sehr schnell willkürlich, was übertrage ich auf die Gemeinde, was nicht. Und genauso ist es auch mit der Frage vom dritten Tempel. Und deshalb ist, glaube ich, die Grundfrage eigentlich immer die entscheidende, wie mit welcher Hermeneutik gehe ich ran.
Ne? Genau.
Nummer 6, auch eine sehr spannende Frage, und zwar in Offenbarung 4, die geht an dich, haben wir verschiedene Darstellungen, die auch sehr bildhaft erscheinen. Also wieso hat Gott 7 Geister, was ist mit diesen 4 Figuren gemeint? Herausforderung, wenn wir diese Dinge versuchen, literal, also möglichst wortwörtlich zu verstehen, was ist dann damit gemeint?
Ja, also zunächst mal müssen wir davon ausgehen, Johannes schildert das, was er gesehen hat. Also Johannes gibt uns keine Interpretation, sondern er bekommt von Gott diese Dinge gezeigt, auf eine Weise, die geheimnisvoll ist, aber real. Und er beschreibt, was er sieht. Das ist quasi 1:1. So. Und er wird diesen Thron da gesehen haben. Wir wissen nicht, was er sagt ja dort dann einer saß auf dem Thron. Ne? Hier 5, das kommt morgen. Ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Wir wissen nicht, wie viel er von Gott gesehen hat, aber er muss irgendetwas gesehen haben. Jedenfalls, und das schildert er mehr nicht. Johannes wird auch nicht mehr gewusst haben als wir, denn alles, was er gesehen hat, hat er uns geschildert. Also in der Situation hat er nicht mehr gewusst als wir. So, und dann haben wir diese vier Gestalten, also Löwe, Stier, Adler und Mensch. Und dann sehen wir, okay, da gibt es diesen Bezug zu Hesekiel und da gehört das jeweils zu diesen Cherubim, zu diesen ganz besonderen Engeln. Und offensichtlich sind solche Engelgestalten auch da, die der Johannes sieht und die auch in diese Anbetung Gottes mit einstimmen. Und das heißt, wir können es erstmal nur so schildern, wie es uns überliefert wird, nicht mehr. Und wir wissen, dass es Engel gibt. Wir wissen, dass Engel manchmal auch in sehr eigentümlichen Konstellationen erscheinen und wie das da der Fall ist. Und dann müssen wir gucken, was will uns darüber gesagt. Und dann sehen wir, okay, die beten an. Also darum geht es, dass sogar die Engelschar anbetet. Dann fragen wir weiter, was könnte möglicherweise mit diesen Tieren gemeint sein? Dann gucken wir, wie ist das bei Hesekiel aufgebaut? Dann sehen wir, da werden quasi die Geschöpfe, die Gott auch gemacht hat, abgebildet. Und dann versuchen wir, dem Schritt für Schritt gewissermaßen zu folgen. Leichter ist es bei diesem Fall, den ich vorgelesen habe, 1,20, wo gesagt wird, die Leuchter sind die Gemeinden. Da wird es sozusagen von Johannes selbst aufgelöst. Und wir müssen immer versuchen, so nah wie möglich am Text dran zu sein und so wenig wie möglich zu spekulieren. Und manchmal bleibt dann ein Rest, den wir nicht erklären können. Und wie Eberhard Dams auch gesagt hat, das müssen wir dann zugeben. Vielleicht noch ein letzter, weil die Frage, oder kommt die noch mit der Kunst? Mit den
Gerne.
Tieren in der Kunst. Ja, ist das okay? Ich will nicht gleich vorwegnehmen. Also die Frage war nämlich auch aufgekommen, wir finden auf Kanzeln ja auch auf diese Tierbilder. Und das ist in der Kirchengeschichte so gewachsen. Da gibt es keine direkte biblische Vorgabe. Also die Kirchengeschichte, die Künstler haben sich bedient bei den biblischen Stoffen und haben eben diese Bilder angewendet und mit einer gewissen Bedeutung dann versehen. Und meistens ist es so, wenn ich das richtig sehe, dass Matthäus mit dem Löwen verbunden wird. Klar, der Löwe Juda, Matthäus, das Evangelium für die Juden. Das merkt man auch besonders, Matthäus erklärt dort Gebräuche nicht und so weiter, bezieht sich besonders oft aufs Alte Testament. Bei Johannes wissen wir, der betont besonders die Göttlichkeit Jesu. Das ist die Souveränität des Adlers. Deswegen wird der Evangelist Johannes meistens mit dem Adler identifiziert. Das hat sich so in der Kunstgeschichte herausgebildet. Aber bei den anderen beiden wird es schon schwieriger. Lukas wird in der Kunst oft dargestellt mit diesem Ochsen, also das Lukas-Evangelium, der Christus dient. Manchmal wird es aber auch aufs Markus-Evangelium bezogen, weil das Markus-Evangelium Jesus besonders deutlich auch als den Knecht, der dient, darstellt. Also das heißt, da gibt es bestimmte kunstgeschichtliche Entwicklungen, die von der Bibel inspiriert sind, aber wo wir nicht sagen können, das muss so sein oder das muss so sein, sondern da muss man immer herausfinden, was ist jeweils bei diesem Kanzelbild gewissermaßen gemeint, aber wo Sie ziemlich sicher sein können, Matthäus ist in der Regel der Löwe und Johannes ist in der Regel der Adler. Das hat sich ziemlich stark etabliert.
Und auch da wieder ist ein Schlüssel dazu, diese Fragen zu verstehen, inwiefern können wir diese Vision entziffern, natürlich erstmal die Offenbarung zu studieren, aber dann in den umliegenden Texten zu schauen, welche Erklärung finden wir. Genau. Und manchmal finden wir ja direkte Erklärungen, wo wir dann das eine mit dem anderen verbinden können und wir dann quasi aus einem Text, der von der Textgattung her nicht Vision ist, eine Erklärung bekommen für die Vision. Und dann bekommen wir quasi aus der leichter zu erschließenden Textgattung einen Schlüssel, wie wir die schwerer zu erschließende Textgattung erschließen können. Und deshalb ist es, glaube ich, die große Kunst auch, und diesen Überblick zu haben.
Ja. Und ich meine, wir merken das dieser Tage, denke ich, alle, wenn man jetzt so über die Texte nachdenkt, manches ist sehr schlüssig und manches bleibt einfach offen, wie ich es heute in der Bibelarbeit gesagt habe, das mit dem Tempel, der Säule in dem Tempel, ja, welcher Tempel ist da gemeint? Welchen Tempel meint Jesus? Ich kann das nicht klar sagen, ja. Er sagt das, vielleicht ist das eher bildlich, also metaphormäßig, aber ich kann das nicht explizit sagen, will es deshalb auch nicht ausschließen. Aber was wir merken bei dem theologischen Bereich der sogenannten Eschatologie, wo wir uns ja eigentlich hier bewegen, Natürlich ist das hier jetzt erstmal Bibelkunde und Auslegung, aber es berührt natürlich den ganzen Themenkomplex Eschatologie. Und ich glaube, wir beide sind uns einig, heute haben wir kurz darüber gesprochen. Also jedenfalls habe ich das die letzten Jahre so richtig bewusst realisiert, wie komplex gerade dieses Themenfeld ist. Und ich halte es für das schwierigste und das komplexeste Themenfeld, weil es natürlich auch mit zeitlichen Chronologien und Abläufen zu tun hat, mit sehr vielen Personen und geschichtlichen Ereignissen, die noch sich erfüllen müssen. Das haben wir ja in den meisten Fällen der Theologie nicht, also Pneumatologie oder Soteriologie oder so, da sind auch Ereignisse, aber das ist dann die Errettung und so weiter. Also das ist eine völlig andere Kategorie von Theologie, und es ist sehr wichtig zu wissen, dass wir etwa ein Drittel der Bibel mit prophetischer Literatur besetzt haben. Also ein Drittel der Bibel ist prophetischer Natur, und das heißt, wir haben einen ganz großen Anteil an Literatur oder an Aussagen, die miteinander harmonisiert werden müssen. Ja, also ein Puzzle mit 10 Teilen ist einfach. Aber ein Puzzle mit einigen tausend Teilen zusammenzukriegen und jeden Platz dann so zuzuordnen, das ist nicht so easy, das ist nicht so einfach. Und das macht natürlich auch, das fragen sich ja viele, dass das Problem so für manche groß, warum gibt es da so unterschiedliche Meinungen? Das erklärt genau das. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen und bei uns angefangen und uns immer wieder fragen, okay, mit welcher Rechtfertigung machen wir diese Aussage? Und ich denke, das haben wir heute, meine ich, gut dargelegt bekommen von Pastor Nestvogel, dass er das mal jetzt so eine Schneise geschlagen hat, wie wir vom ganzen hermeneutischen Ansatz vorgehen müssen. Und da müssen wir uns Selbstrechenschaft ablegen und natürlich auch dem Herrn. Wir dürfen nichts Falsches sagen, denn auch Thessalonicher, wenn ich das noch ergänzen darf hier, das ist ja nicht so ganz trivial, wenn er dann, also Paulus dann davon spricht. Moment, einen kleinen Moment, ich blättere noch. Das war 2. Thessalonicher, wo er dann ja auch spricht von, jetzt bin ich im Timotheus gelandet, dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe. Also auch in dem Themenkomplex, auch wenn es nicht heilsnotwendig ist, kann Verführung geschehen, indem man nämlich Naherwartungen produziert. Die Sekten machen das ständig oder irgendwelche Ereignisse voraussagt. Ja. Und dann kriegt man da eine Dynamik hin mit Gläubigen, da müssen dann Häuser verkauft werden oder was auch immer. Also das ist ein großes Verführungspotenzial unter Umständen, wenn man hier einfach alles durcheinander wirft. Und es gibt Regeln der Schriftauslegung, die sind zu beachten. Und es ist aber ein komplexer Vorgang, das alles miteinander inhaltlich in Einklang zu bringen, in Anknüpfung an das.
Perfekt, Anknüpfung, beziehungsweise du hast dir eigentlich selber jetzt gerade schon die Vorlage gegeben, um die nächste Frage zu beantworten. Was sind denn diese grundsätzlichen Regeln der Schriftauslegung, die man beachten sollte, um gefeit zu sein vor dieser Gefahr? Und vielleicht dazu nochmal ein Beispiel, auch wieder ein bisschen plakativer, aber wir haben es auch schon ein bisschen später. Ich habe mal einen Satz gehört, Kommas oder Kommata können Leben retten, und das erkennen wir an dem Satz, Vorsicht, wir essen Opa. Ja, und Vorsicht, wir essen Komma, Opa ist eine andere Aussage als Vorsicht, wir essen Opa ohne Komma. Das zeigt einfach.
Ich hoffe, dass meine Enkel nicht mehr im Raum sind. Ja.
Ein Schritt zum Kannibalismus durch ein Komma.
Emilia, wo bist du? Ja.
Ja, das zeigt einfach, wie wichtig es ist, dass wir selber mit Sprache und Grammatik umgehen können, weil Gott ja sich entschieden hat, uns die Wahrheit in einem Wort zu geben. Also das hat jemand mal so schön herausgearbeitet, hat gesagt, ich rede von der Bibel ungern als einem Text, sondern es sind die Worte Gottes in einer Buchform kondensiert. Und deshalb ist es entscheidend, dass wir selber sie verstehen, und dazu müssen wir halt die Grammatik leider verstehen, weil das ist quasi der Modus der Kondensation. Und je mehr wir das selber drauf haben, so, und dann sind wir bei der Frage, desto weniger können wir von anderen verführt werden, ne? Und desto weniger sind wir anderen ausgeliefert. Also was sind jetzt diese entscheidenden Grundregeln, wo du sagen, und vielleicht auch noch so ein Tipp, was kann man machen, um die sich zu erschließen, wenn man vielleicht gerade noch am Anfang ist?
Kleiner Werbeblock. Herzlich willkommen zum Kurs in dem EBTC, Regeln der Schriftauslegung. Also Spaß beiseite. Ich darf das unterrichten bei uns am EBTC. Regeln der Schriftauslegung, wir haben 10 Einheiten, in Gemeinden mache ich es hier und da auch. Das sind dann 12 Termine, wo wir 90 Minuten über diese Frage nachdenken. Das heißt, in 5 Minuten kann man das nicht beantworten, ich versuche es trotzdem. Wir haben heute gehört Literalsinn, das heißt, wir nehmen das Wort beim Wort, Wort für Wort, die Grammatik studieren wir, weil jedes Wort hat seine Bedeutung, wie wir es gerade jetzt von Lukas auch gehört haben, und das konsequent zu befolgen. Wir glauben, dass die Bibel historisch ist, das heißt, wahre Geschichte berichtet, wo es Geschichte ist, dass sie Sprachbilder gebraucht und Sprachbilder eindeutig gedeutet werden können, aber der Löwe ist nicht immer Christus und der Löwe ist auch nicht immer der Teufel. Also Kontext, Kontext, Kontext. Die wichtigste Regel ist Kontext. Und das bedeutet,
also Kontext heißt Zusammenhang.
Ja, genau, Zusammenhang. Und das bedeutet, ich muss die Bibel von vorne nach hinten durchlesen. Nicht, ich fange hinten an der Offenbarung und dann stupfe ich mir alle Fragen raus und dann stolper ich von rückwärts. Ne? Ich muss bei 1. Mose anfangen. Es ist genial, ich habe das jetzt letzte Woche in einer Jugendfreizeit, da haben wir noch eine Abendstunde reingemacht. Ich hatte normale Vorträge über 10 Gebote und dann am Abend gab es dann noch so eine Plus-Version für einige. Und da habe ich einführend Eschatologie gemacht und ich habe eingeblendet eine Gegenüberstellung. Es sind, glaube ich, 32 Punkte, die wir, wenn wir 1. Mose und Offenbarung einander gegenüberstellen, also nennen können. Ja, der Baum im Paradies und der Baum ja, im Himmel. Oder im, ja, und wenn man das alles, die Erde verflucht, die Erde nicht mehr verflucht und so weiter. 32 Punkte aus 1. Mose, Genesis, und aus also Offenbarung gegenübergestellt, also der Anfang und die Vollendung. Und da sehen wir schon, wie komplex das korrespondiert miteinander und wie es wichtig ist, dass wir eben bei 1. Mose anfangen und alles mitnehmen, was dort drin steht. Und dann mit diesem Wissen, was in 1. Mose, 2. Mose, also Pentateuch und die Geschichtsbücher, die Propheten, was wir da alles drin haben, dass wir das dann bei der Auslegung, wenn wir an diese Stellen kommen, merken, oh, das habe ich schon mal gelesen. Ah, da ist die Stelle. Und dass wir die Referenzstellen aufschlagen können und dass wir das eben miteinander vergleichen. Ich habe heute von Dr. Wittkamp ein Zitat gebracht, er ist Alttestamentler gewesen. Das ist schon beim Herrn. Aber ich habe gemerkt, der Mann kannte das Alte Testament und deshalb war er wirklich eine Koryphäe in Eschatologie. Weil du musst das Alte Testament gut kennen, um dich nicht zu versteigen in Offenbarung. Das sind die Regeln, jetzt mal ganz grob gesagt, natürlich beobachten, den Kontext beachten. Ja, es gibt viele verschiedene Regeln, aber die Basics sind historisch-grammatische Auslegung. Wir nehmen das Wort beim Wort und wir suchen, wo wir Parallelstellen finden, die Licht auf die dunkleren Stellen oder auf die für uns vielleicht nicht so verständlichen Stellen werfen und dann wird sich die Schrift mit der Schrift auslegen. Claritas Scripturae. Ja. Genau. Die Schrift ist klar. Wir müssen sie nur gründlich studieren. Das Beobachten, das muss geschult werden. Merke ich selbst, ich habe das ja auch jetzt in der Vorbereitung, Laodicea nochmal ganz gründlich durchgearbeitet. Mir sind viele Dinge aufgefallen, wo ich schon öfter über den Text gepredigt habe. Je tiefer man gräbt, desto mehr wird man entdecken. Das passiert nicht mit der Tageszeitung, das passiert mir da nicht. Also jetzt nicht so in diesem Ausmaß. Ja? Aber beim Wort Gottes ist es fast unglaublich, was da noch entdeckt werden kann und was eben der Geist Gottes uns auch zeigt. Ja? Der Geist Gottes spricht nicht, wenn wir die Tageszeitung lesen, aber wenn wir die Bibel lesen, merken wir, wir dürfen beten, öffnen wir die Augen, dass ich schaue die Wunder an deinem Gesetz. Und das ist eben auch ein wichtiges Prinzip, betend die Bibel lesen und studieren.
Und noch zwei ganz kleine normale Dinge, die man sich zusätzlich merken kann. Das eine ist, gehen Sie erstmal von der ganz normalen Bedeutung aus. Also wir sollten nicht sozusagen versuchen, irgendwelche Hintergründe zu erschließen und sozusagen, je ungewöhnlicher unsere Deutung, umso genialer ist sie. Nein, umso verrückter ist sie in der Regel. Also wenn wir der Erste sind, der etwas entdeckt haben, seitdem es die Bibel gibt, dann ist es zu 99,9% falsch. So, also das heißt, dass wir sozusagen erstmal das Naheliegende erkennen. Und das Zweite ist eine Hilfsfrage, die mir schon ganz viel gute Dienste erwiesen hat. Fragen Sie sich, warum hat Gott dafür gesorgt, dass dieser Text, ausgerechnet dieser Text in die Bibel kam? Denn jeder Text ist ja dort, weil der Herr ihn da reinbefördert hat. Das ist ja Gottes Wille, Gottes Leitung durch alles menschliche Handeln hindurch. Und Gott hat einen Plan damit. Und wenn wir wissen wollen und verstehen wollen, was ist die Bedeutung gerade dieser Stelle, dann fragen Sie sich, warum hat der Heilige Geist dafür gesorgt, dass diese 5 Verse hier stehen? Und auf diesem Weg kriegen Sie oft einen Schlüssel, um dann selber weiterzukommen in Ihrem Verständnis.
Die letzten 3 Fragen für den heutigen Abend. Noch eine an dich. Ob früher Augustinus oder Martin Luther, ob heute Roger Libby oder Albert Frey, interessante Aufzählung, immer wieder treffen wir auf Charaktere, die vielen zum Segen werden, jedoch menschlich, wie sie sind, auch theologisch, nicht perfekt sind. Wo ist die Scheidegrenze, an der zu entscheiden ist, ihre Werke mit Einschränkungen zu konsumieren oder ganz zu verwerfen?
Also das ist natürlich eine Wahnsinnsfrage. Die Frage ist erst, ich muss alles prüfen anhand der Bibel. Also prüft das, würde ich sagen, ist die Scheidelinie. Prüft alles und dann gibt es natürlich Unterschiede, ob jemand ein Heretiker ist oder nicht. Das ist nochmal ein Unterschied. Jeder von uns wird irgendwo falsche Dinge sagen, obwohl wir das nicht wollen. Und bei keinem von uns kann man hundertprozentig die Hand ins Feuer legen, sondern sie müssen alles prüfen, was sie hören. Aber dann gibt es Leute, die sind Heretiker, das heißt, die betreiben doch von der Grundausrichtung ihres Dienstes eine falsche Lehre und andere sind, die dienen eher Gott, aber haben eben ihre blinden Flecken. Und das muss man anhand der Bibel prüfen. Und jetzt müsste man die nach einem durch, natürlich ist Roger Libby unser Bruder und wir werden mit ihm sicherlich in der Eschatologie an den meisten Stellen übereinstimmen. Im Hinblick auf die Bewertung von Corona werden wir mit ihm so gut wie an keiner Stelle übereinstimmen. Oder ich weiß ja nicht, wie er es inzwischen sieht. Denn man muss die Felder, die sehen, ist natürlich die Eschatologie ist zunächst mal vom Christlichen her gewichtiger. Aber gut, Sie wissen, was ich meine. Martin Luther ist von Gott in genialer Weise gebraucht worden, um das Evangelium wieder zu entdecken und für Europa gewissermaßen zu verkündigen. Das ist ein besonderer Segen gewesen, der durch ihn gewirkt wurde. Dann der nächste war Luther, Augustinus.
Augustinus und Albert Frey.
Ja, Augustinus, und wir müssen die Leute natürlich auch immer in ihrer Zeit verstehen. Augustinus hat vieles schon gewissermaßen vorentdeckt, was dann die Reformation biblisch durchdrungen zum Ziel gebracht hat. An anderen Stellen war Augustinus höchst problematisch. Also wir gucken nicht in sein Herz. Ich rechne doch sehr damit, ihn im Himmel wiederzusehen. Wir müssen gewissermaßen jede einzelne Aussage auch von ihm prüfen. Und nochmal eine andere Kategorie ist dann der Albert Frey. Also Albert Frey ist Katholik. Er ist bekennender Katholik und bekennender Charismatiker, hätte ich fast gesagt. Das ist eine sehr schwierige Kombination. Und ich beurteile nicht sein Herz. Das ist Gott, beurteilt ihn allein. Das, was wir beurteilen können, sind die Glaubensbekenntnisse der katholischen Kirche. Und die widersprechen an entscheidenden Punkten dem, was die Bibel sagt. Und deswegen würde ich sagen, wenn er sein Katholiksein ernst nimmt, dann würde er nicht das Evangelium der Bibel vertreten. Das müsste man klären. Und deswegen wäre ich bei Protagonisten, die sozusagen mit ihrer Person im Grunde genommen für ein falsches System stehen, würde ich alles vermeiden, was eine gewisse Vertrauenswerbung für die bedeutet. Und deswegen, ich habe das an einer anderen Stelle schon mal gesagt, deswegen haben wir in unserer Gemeinde die Entscheidung getroffen, keine Lieder von Albert Frey zu singen, um keine Vertrauenswerbung zu machen, um nicht zu verharmlosen, was das bedeutet, wenn jemand bewusst Mitglied der katholischen Kirche ist und bestimmte charismatische Thesen vertritt. Das ist kein Urteil darüber, wo er in der Ewigkeit landet, weil uns das nicht zusteht. Aber es ist der Versuch eines differenzierten Umgangs und am Ende ist das ja auch für Albert Frey quietschegal, was ich über ihn denke. Das muss ihn interessieren, was Gott über ihn denkt. Aber es ist meine Verantwortung als Pastor dieser Gemeinde, nach bestem Wissen und Gewissen den mir anvertrauten Schafen gemeinsam mit meinen Mitältesten eine deutliche Orientierung zu geben. Das ist meine Verantwortung. Und das andere entscheidet Gott.
Ich denke, das war extensiv. Frage Nummer 9, die vorletzte Frage, lieber Eberhard, an dich. Haben Sie Ratschläge, wie man die Offenbarung A zur Ermutigung von Geschwistern und B zur Evangelisation von Ungläubigen nutzen kann?
Ich war mal Katholik und habe die Bibel gelesen, und zwar die Offenbarung. Und sie hatte eine mächtige Wirkung auf mich, aber sie hat mich auch mächtig verwirrt. Mir wurde aber deutlich, dieses, was da steht, ist sehr ernst zu nehmen. Und da spricht einer, der die Geschichte kontrolliert. Also ich bin Gott, dem Allmächtigen, begegnet, aber ihm nicht in der Offenbarung, jedenfalls für mich persönlich jetzt auf dieser Ebene, als Retter. Das ist mir erst später dann aufgegangen, durch Gottes Gnade natürlich. Also die Offenbarung hat das Potenzial, einen Menschen sicherlich aufzuwecken, zu erschrecken, aber auch zu verunsichern, weil man es einfach schwer verstehen kann als Ungläubiger. Ich will nie ausschließen, dass Menschen durch das Lesen des Wortes Gottes und auch der Offenbarung zum Glauben kommen können. Wer ich, um das auszuschließen? Aber also es wäre meine Empfehlung, lieber ein anderes biblisches Buch zu nehmen, weil es einfach so viele Fragen aufwerfen kann, die man ja selbst vielleicht gar nicht beantworten kann. Und dann kommt man von einem Stolper in den anderen. Also bitte nicht empfehlen zur evangelistischen Arbeit die Offenbarung. Man kann natürlich einzelne Verse rauszitieren oder so, das ist was anderes, aber wenn man das ganze Buch vor sich hat, also ich würde es nicht empfehlen, weil das ist wirklich feste Speise. Wenn etwas feste Speise ist, dann haben wir das heute gemerkt, dann die Offenbarung, dann muss man kauen, das ist Fleisch, ja, Schwarzbrot sozusagen. Dann war die andere Teilfrage noch.
Zur Ermutigung für Geschwister.
Zur Ermutigung von Geschwister, selbstverständlich. Wir haben das heute auch so schön vor Augen gestellt bekommen, die Doxologien. Worum geht es? Dass Gott souverän ist. Und kürzlich hat mir ein Bruder, der Jude ist, also Christ, aber Jude, hat mir gesagt, er unterrichtet auch gerade die Offenbarung, sagte, im Grunde genommen ist die Offenbarung geschrieben worden, damit wir verstehen, was die Propheten gesagt haben. Also es ist ja so, dass eigentlich das die Erfüllung ist. Das habe ich vorhin ja auch versucht mit diesem 9, Genesis und Offenbarung Gegenüberstellung, aber auch Daniel 9 ist es angekündigt und Daniel 9 greift natürlich voll in die Offenbarung rein mit den 7 Jahren Erfüllung. Und diese 7 Jahre oder die 490. Jahrwoche ist verhängt über Jerusalem und über das Volk, über deine Stadt oder die Stadt Jerusalem und das Volk Israel. Das ist speziell markiert für die Juden, diese 7 Jahre und natürlich auch für die Welt, die dann hier auf der Erde so lebt, wie sie lebt, die Völker. Und das ist für uns ermutigend, weil wir wissen, er sitzt auf dem Thron. Also für mich ist die Offenbarung unglaublich ermutigend und doch zugleich ja, voller Fragen, weil man sich fragt, wie wird es sich dann im Detail darstellen und das können wir nicht in jedem Fall beantworten.
Und vielleicht kann man sagen, es ist kein gutes, nee, oder es ist nicht sozusagen das einfachste evangelistische Mittel, aber es zeigt uns, wie wichtig ist, dass wir evangelisieren, wenn wir sehen, was mit denen geschieht, die ohne Christus dann auf ihr Ende zugehen.
Genau. Während wir gerade so drüber sprechen, ist mir wirklich brühwarm eingefallen. Ich hatte letztens ein gutes Gespräch, wo die Offenbarung wirklich evangelistisch zum Tragen kam. Weil es nämlich darum ging, das war ein kritischer Zeitgenosse und der hat gesagt, er findet es doch interessant, wie es einerseits so eine globale Zuspitzung gibt, politische Prozesse, immer mehr Kapital von bestimmten großen Global Playern zusammengezogen wird und das Ganze dann verbunden wird mit einer gewissen Weltanschauung. Ja? Also, dass man auch, dass verschiedene Corporate Identities jetzt immer mehr bestimmte Bekenntnisse zu irgendwelchen zivilreligiösen Inhalten mit beinhalten. Ja? Dass man bestimmte Dinge, Diversity und so weiter und so fort, mit bekennen muss, wenn man ein Global Player sein will, auch wirtschaftlich in bestimmten Kontexten. Und da kam mir dann die Idee, habe gesagt, aber schau mal, wie interessant die Bibel ist, weil wir sprachen vorher über die Bibel sagt übrigens genau das vorher voraus, dass es am Ende, es wird einen Bekenntnisdruck geben zu einer globalen Religion, die aber dezidiert nicht christlich ist und die ist verbunden mit dem Zeitalter der Kaufleute und mit dem Zeichen des Tieres, was irgendwann du haben musst, um zu kaufen oder zu verkaufen und was bedeutet, du musst irgendeine Art von Bekenntnis abliefern, ein weltanschauliches Bekenntnis, bekommst dann dieses Zeichen, um mitzuspielen in der Welt, die dominiert wird von den Kaufleuten. Und er war sehr erstaunt, hat gesagt, oh krass, das stimmt. Und dann habe ich versucht zu sagen, aber das Entscheidende ist, wie werden wir daraus gerettet und die bei Jesus sich und dann die an Jesus glauben, die müssen sich davor keine Sorgen machen. Und über Jesus erfahren wir zum Beispiel im Lukas-Evangelium. Also vielleicht kann man das so machen, dass man sagt, gerade wenn Leute die aktuelle Dynamik kritisch verfolgen, dass man dann sagt, also die Offenbarung ist der Beleg dafür, wie realistisch die Bibel ist und wie gut sie prognostisch ist. Das ist nicht einfach nur ein Märchenbuch, sondern das, was auf den ersten Blick so märchenhaft anmutet, nämlich die Offenbarung, ist eigentlich sehr real, wenn man es anwendet. Aber das Entscheidende ist eben, was bedeutet das für mich? Wie werde ich gerettet? Jesus und Jesus finden wir in den Evangelien. Also, dass man die Offenbarung vielleicht als so eine Art Sprungbrett nimmt.
Ja, und es ist eben ganz entscheidend, dass wir, wenn wir eben über die Offenbarung sprechen, dass wir wenn wir mit Leuten ins Gespräch kommen, ihnen, so jetzt wie du es wunderbar dargelegt hast, ihnen eine Auslegungslinie aufzeigen. Ja, da geht's hin, da geht die Reise hin. Man hört ja oft den Spruch, habt ihr alle schon gehört, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, Er hat kürzlich, wir haben Öl getankt, dann kam der Mann und hat noch, wir haben ein bisschen geplaudert, das war ganz nett, und dann sagte er, ja, mal schauen, was die Politik so macht. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, sagte ich, welche Hoffnung meinen Sie? Meine Hoffnung ist untödlich. Dann stutzte er. Ja, mein Papa hat das immer gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich nehme das immer zum Anlass, weil das klingt ja so hoffnungslos. Ja. Welche Hoffnung kann denn sterben? Genau. Mit der will ich nichts zu tun haben. Und dann fange ich an, sehr von gut. der Hoffnung zu sprechen, die untödlich ist. Die Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und kann man sofort über das Evangelium sprechen. Und diese Hoffnung wird ja in der Offenbarung ebenso auch beschrieben. Deshalb Handlungsanweisung oder Auslegungskorridor praktisch bilden und sagen, das ist die rote Linie, die zieht Gott durch, er regiert, er sitzt auf dem Thron. Das kann man natürlich machen. Und das ist ja auch das, was uns zunächst einmal, wenn wir die Offenbarung das erste Mal lesen, erschüttert. Einerseits diese Katastrophen, diese schlimmen Dinge, aber zugleich berührt, Gott weiß, wo es hingeht. Er kennt die Zukunft und ihm darf ich meine Zukunft in die Hand legen, mein Leben. Das ist der Aufruf. Ja. Mhm.
Letzte Frage, seelsorgerlicher Natur. Heute Morgen wurde kurz über Abtreibung gesprochen. Bevor ich gläubig wurde und Jesus kannte, habe ich so etwas auch erlebt. Ich frage mich, wo ist das Kind? Werden wir uns wiedersehen? Und wenn ja, ist das Kind noch ein Baby oder erwachsen? Was kann ich mir vorstellen, dass endlich einmal Ruhe einkehrt in meinem Kopf?
Oh ja. Bei der Gelegenheit kann ich sagen, wir sind froh, dass wir sehr eng mit Caleb zusammenarbeiten. Die Leiterin von Caleb hier in Hannover ist auch heute Abend hier. Und dass wir alles tun sollten, bevor solche eine Notsituation entsteht, zu helfen. Und da möchten wir doch immer wieder dazu auch ermutigen. Aber wer mal diese Frage gestellt hat, ich glaube, ich habe eine gute Nachricht für Sie, weil die Bibel doch deutlich macht, sie sagt es auch nicht so thesenhaft, explizit bis ins Letzte, aber sie macht doch deutlich, dass offensichtlich Gott die Kleinen, die Unmündigen, dass sie nicht verloren gehen, dass die bei ihm sind. Ich verweise da immer gerne auf das Buch von John MacArthur. Ich glaube, es heißt Sicher in Gottes Armen in der deutschen Übersetzung. Safe in the Arms of God, das könnten wir sogar auf dem Büchertisch bei uns haben. Und es gibt viele kleinere Hinweise in der Bibel und ein wunderschöner, den möchte ich Ihnen vorlesen. Wer immer diese Frage gestellt hat, steht in 2. Samuel, das ist die Situation, als nach dem Ehebruch und Mord von David das Kind stirbt und er so lange fastet und betet, wie er noch hoffen kann, dass es überlebt. Und als dann bekannt ist, dass das Kind stirbt, machen sich seine Leute große Sorgen um ihn, weil er ja wirklich total am Ende war und wissen nicht, wird er sich was antun, was wird geschehen. Und als das Kind aber tot ist, wäscht er sich und geht wieder an die Arbeit. Warum? Die Antwort findet man in Vers 23 von 2. Samuel 12, wo es heißt, nun es aber tot ist, was soll ich fasten? Kann ich es wieder zurückholen? Ich werde wohl zu ihm fahren, es kommt aber nicht wieder zu mir zurück. Das heißt, er sagt, ich werde zu meinem Kind gehen, ich werde es wiedersehen. David wusste, der Herr ist mein Hirte, du bereitest vor mir einen Tisch und ich werde im Haus des Herrn sein mein Leben lang. Er wusste, er geht nach Hause. Und er sagt, ich weiß, mein Kind kommt nicht mehr zurück, aber ich werde einmal zu ihm gehen, ich werde es wiedersehen. Und der Herr Jesus hat die Kinder auch in besonderer Weise gesegnet. Und wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, also es liegt da ein besonderer Segen und ein Schutz drauf. Und deswegen bin ich sehr guten Mutes und sehr überzeugt, dass wir diese Kinder wiedersehen. Andere tragen großes Leid darum, dass sie Kinder verloren haben durch Fehlgeburten. Und ich bin da sehr getrost, dass wir aus solchen Einzelbeobachtungen doch wirklich schließen können, dass die Kleinen beim Herrn sicher sind. Und dann werden wir sie auch wiedersehen und dann werden wir werden ja dann alle nicht mehr altern. Und wie das sein wird, können wir uns heute noch nicht vorstellen, weil wir in dieser Raumzeitdimension doch gefangen sind noch, auch von unserem Denkpotenzial her. Aber diese Unterscheidung wird ja dann nicht mehr da sein. Und was spricht dagegen, dass sie es wiedererkennen werden? Ich halte das für sehr wahrscheinlich. Jetzt kommt Caleb nochmal, bitteschön.
Es gibt ein ganz tolles Buch, das heißt, bekommen alle Kinder, die nicht geboren werden.
Von wem ist das?
Geschrieben von einer Frau, die selber abgetrieben hat, eine gläubige Christin.
Ja.
Ich kann ein paar mitbringen, die lege ich auf den
Bücher. Oh, super. Ganz herzlichen Dank. Können Sie das morgen schon mitbringen zum Gottesdienst? Super. Wohl dem, der Caleb in seinen Reihen hat. Dankeschön. Wunderbar. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Das ist gut. Also morgen wird das auf unserem Büchertisch zu finden sein, dieses Heft. Wo, der Titel war, wo kommen all die Kinder hin? Die nicht geboren werden. Gut. Ja, okay. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Und zum Vergleich, als der große Absalom stirbt, der ihm unheimlich viel Not gemacht hat, der seinen Vater bekämpft hat bis auf Blut. Und als der dann stirbt, leidet David wie ein Hund, weil er seinen Sohn eben doch geliebt hat und verhält sich ganz anders als bei dem Kleinen. Warum? Weil er weiß, den sieht er nicht mehr wieder. Der, von dem weiß er, dass er doch mit großer Wahrscheinlichkeit nicht gläubig war. Und deswegen hat er bei diesem Erwachsenen, bei dem man erwartet hätte, dass er dessen Tod sehr viel lockerer hinnimmt, viel entsetzter und untröstlicher reagiert als bei dem kleinen Kerlchen, wo er doch gewiss war, ich sehe es wieder.
Jetzt kommt noch ein weiterer Aspekt hier zu dem Fragenkomplex. Der ist mir auch erst mit unserer familiären Situation bewusst geworden. Viele von uns wissen das, aber ich sage es nochmal, wir haben einen geistig behinderten Sohn, er hat Down-Syndrom, er ist 36 Jahre, aber auf der psychologischen Reifestufe von etwa 3 Jahren, 3,5. Nun kann man sagen, ja, in dem Alter kann jedes Kind sich bekehren, vielleicht, vielleicht auch nicht, also mit 4 Jahren, also er ist so an der Schwelle, er hat einen Bezug zur Bibel, er betet, er freut sich an geistlichen Liedern, aber wir können nicht in sein Herz schauen. Und natürlich haben wir als Eltern auch die Frage, was ist das jetzt für eine Zukunft für ihn, wenn er jetzt stirbt? Wir haben Jahrzehnte hinter uns, die sehr spannend waren, wo wir nicht wussten, wo ist er gerade, er ist entlaufen, da muss man mit allem rechnen, leider, aber das ist so. Und er ist immer in Gottes Hand, das merken wir auch. Aber auch für diese Menschen, die eben solche Kinder haben, brauchen wir eine biblische Antwort oder einen Trost, eine Hoffnung. Ich glaube, der Trost ist da. Ich habe diesen Trost aus der Schrift. Ich bin voller Zuversicht und voller Vorfreude. Dass ich einmal mit meinem Sohn Daniel vernünftig reden kann. Und vielleicht wird er sagen, Papa, das war gar nicht cool, was du da immer gemacht hast. Aber das fand ich cool. Vielleicht findet er etwas cool. Aber das ist meine Perspektive. Das ist unsere Perspektive. Und Gott ist nicht ein trostloser Gott. Er ist der Gott allen Trostes. Und das weiß jeder, der Trost braucht. Wenn wir lang genug in der Schrift forschen, werden wir Trost finden. Das ist ein Trostbuch. Die Psalmen sind ein Trostbuch. Psalm 139 sagt das. Du hast mich gewoben in den Tiefen der Erde. Das war kein Unfall. Das ist einfach so. Ich muss das nicht erklären, warum tut Gott das. Die Warum-Frage, die habe ich Gott nicht zu stellen, sondern die Wozu-Frage, damit Gott verherrlicht wird in allem. Und dann heißt es in der Schrift, dass Gott aus dem Mund der Unmündigen sich ein Lob bereitet. Gott ist so groß, dass er die Kleinsten, die Unfähigsten nimmt und sich von ihnen ein Loblied singen lässt. Und da musste man meinen Daniel mal hören, so schräg er singt, so herzensfrisch, unseren Daniel natürlich, er lobt Gott, er lobe Gott. Im Gottesdienst steht er manchmal auf, und er kann nicht viel sagen, aber sagt, Jesus standen ist, lobe Gott. Jesus auferstanden ist, lobe Gott. Unser Pastor kann sehr gut mit ihm und er sagt dann, das ist schön, dass Daniel uns fast jeden Sonntag daran erinnert, dass Jesus auferstanden ist. So schlicht. Und ich glaube, Gott gefällt das. Und das muss uns gefallen. Lernen wir das. Und ich glaube, dass eben auch solche Kinder, die geistig behindert sind, die gar nicht die intellektuelle Kapazität haben, zum Glauben zu kommen, von Gott angenommen werden können. Und das wäre jetzt ein spannendes Thema im Bereich der Soteriologie. Wie wird ein Mensch überhaupt gerettet? Ja, also das machen wir jetzt nicht auf das Fass, aber da könnte man auch noch drüber nachdenken. Ja,
aber morgen werden wir noch ein bisschen zur Soteriologie hören, weil es darum geht, dass Gott uns rettet durch das Lamm, das geschlachtet ist. Dadurch rettet Gott.
Und das macht eigentlich schön deutlich, wie, oder es ist ein schöner Bogen, um diese Fragerunde auch abzuschließen, weil die Frage ja auch aufkam, inwiefern hilft Offenbarung uns zu ermutigen und gerade wenn wir uns das Kapitel 21 angucken und Gott wird abwischen, jede Träne von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, dann ist Offenbarung das Ticket dafür. Oder beziehungsweise der Weg, der beschrieben wird, auch wenn wir uns alles noch nicht direkt vorstellen können.
Meine Frage ist inzwischen auch, wird Gott auch Freudentränen abwischen müssen? Also ich glaube, ich werde Freudentränen haben. Wenn ich meinen Sohn und meine Enkeltochter, die auch Down-Syndrom hat, dort quietschfidel sehe, ich glaube, das ist so, das ist meine Hoffnung, dann gibt es vielleicht auch Freudentränen. Aber vielleicht muss die Gott nicht abwischen. Vielleicht dürft die da auch kullern. Mal schauen. Aber es wird nicht langweilig und es wird eine frohe Zeit werden im Himmel. Da bin ich ganz sicher. Und viele von uns haben Leiden, haben Nöte. Und wir sollten auch die Menschen dazu ermutigen, ihre Hoffnung ganz in ihren Nöten, in ihren Leiden auf den Herrn zu setzen. Auch die, die nicht, noch nicht glauben.
Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Wir beenden jetzt diesen Abend noch mit zwei Liedern und einigen letzten Ansagen. Und das Lied, was wir jetzt singen werden gemeinsam, könnte eigentlich nicht schöner diesen Gedanken aufnehmen. Wir sind Pilger auf dem Weg in das ewige Land.